Wir freuen uns von ganzem Herzen, an diesem Weihnachtstag zusammenkommen zu dürfen, um auf das Wort Gottes zu hören. Tausende waren ja unterwegs, auch nach Bethlehem, verschiedene Gruppen aus verschiedenen Ländern, um zu erkennen, dass das prophetische Wort, das Wort des lebendigen Gottes, auch wirklich Tatsache geworden ist. Sie wollten die Städte einfach sehen, wo diese Worte Gottes ausgesprochen worden sind, die Verheißungen in den Raum gesetzt worden sind, schon 700 Jahre zuvor, und dann über die Erfüllung sich zu freuen. In verschiedenen Sprachen wurde Gott angebetet, gedankt, gelobt und gepriesen, auch im Lied. Wir haben für den heutigen Sonntag auch das Wort der Verheißung im Blick auf diese Tat, auf dieses Geschehen in Bethlehem aus Micha 5, 1 bis 4. Da ist diese Weissagung und diese Verheißung gegeben: Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israels. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Nicht nur die Geburt des Heilandes in Bethlehem hat stattgefunden, sondern auch die fortlaufenden Verse, die wir hier gelesen haben, machen sich zunehmend sichtbar. Das Volk Israel wurde geplagt. Es wurde vertrieben aus dem Lande Israel, nachdem der Heiland geboren wurde. Sie mussten abermals unter den Heiden leben und haben Schreckliches erfahren. Man feiert ab heute auch dieses Chanukka-Fest, das Gedenken daran, dass doch irgendwo Gott immer wieder seine Gnade erzeigt, dass nicht nur Plage und Gericht über die Einzelnen kommt, sondern dass auch die Zurückführung in das Land Israel stattfindet. Und so bildet ja das Chanukka-Fest eine große Hoffnung, und ich bin dankbar, dass auch dieses Zeugnis in unserer Stadt groß aufgestellt wird. Am Brandenburger Tor könnt ihr so einen großen Chanukka-Leuchter sehen, wo in der Mitte der Schammer der Diener jeden Tag leuchtet und nun heute Abend die zweite Kerze angezündet wird. Man freut sich nicht nur über das Wunder der Gnade Gottes, dass er eine Ölvermehrung hat stattfinden lassen bei der Wiedereinweihung des Tempels circa vor 100, 175 Jahre vor Christus, als der Tempel wieder eingenommen worden ist von den Makkabäern und die Feinde ausgetrieben worden sind, die Götzenbilder dort aufstellten und die unreine Tiere opferten. Sondern man freut sich einfach darüber, dass Gottes Kraft ungebrochen ist, und zu seiner Zeit wirkt er im Leben des Einzelnen. Es muss manchmal in die große Tiefe gehen, bevor wir wieder aufgehoben werden. So steht es auch im Hiob 33. Gott lässt unsere Seele bis an den Rand des Todes kommen und reißt uns wieder heraus. Warum? Damit wir uns bekehren. Uns geht es manchmal sehr schlecht. Auch in der Weihnachtszeit. Jetzt ist wieder ein Flugzeug abgestürzt, 91 Tote. Es geht uns oft sehr schlecht. Warum? Damit wir uns bekehren und uns bekennen zu dem Heiland Jesus Christus. Damit wir unser ganzes Herz und Leben ihm unterstellen und alle Eigenmächtigkeiten aufgeben und ihn regieren lassen. Darum steht das hier in dem Propheten Micha: Ja, es gibt auch eine Zeit der Trübsal. Aber danach wird das Volk wieder gesammelt und zurückgeführt zu den Brüdern. In diesem Zusammenhang, und das sage ich so im Vorspann, freue ich mich, dass der Apostel Paulus auch am Ende des Galaterbriefes grüßen ließ, das Israel Gottes. Das meinte er aber doch zu dem Teil Israels, das schon sehend geworden ist. Aber es gibt nur ein Israel, das Israel des Glaubens bereits heute und das Israel, was in der letzten Zeit erweckt wird und eine Einheit mit dem gesamten Israel bildet, wie es auch im Römerbrief steht. Darum heißt es, da wird der Rest nach Hause geführt, um zu dem bereits erleuchteten Israel auch erleuchtet zu werden, dass Jesus Christus der Heiland ist. Die Prophetie erfüllt sich. Und wie lautet nun auch das Wesen und der Name dieses Herrschers, der ja alles unter seine Fittiche und Füße nehmen wird? In Jesaja 11 lesen wir: Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Eine wunderbare Bezeichnung für die Vollmacht dessen, der dort in Bethlehem geboren ist und der alle Fäden der Heilsgeschichte in seiner Hand hat, der sein Volk gesegnet hat und segnen wird und alle, die dazu gehören wollen, aus den Nationen. Gott gibt sein Angebot des Friedens für jeden. Und gerade in dieser Weihnachtszeit, und das ist ja unser Gebetsanliegen, will er die Menschen ganz neu aufmerksam machen auf das, was er für sie in dieser Welt getan hat. Er hat sie nicht beiseite geschoben, wie wir Menschen das oft machen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das sind wir. Aber Gott ist anders. Er will sich immer wieder neu offenbaren. Er nutzt auch Festlichkeiten dazu, um anzuklopfen an die Herzen. Weißt du überhaupt, warum du das feierst? Weißt du überhaupt, was der Inhalt dieses Festes ist? Da ist ein Jesuskind. Man singt Lieder von ihm. Ja, was ist denn mit diesem Kind los? Und ich freue mich, auch darüber mitbekommen zu haben, dass selbst unsere Obrigkeiten in mancherlei Weise dazu eingespannt werden, um dieses Heilsgeschehen vorzutragen. Ja, wir sind erstaunt, in anderen Ländern geschieht das nicht. Aber hier sind noch kleine Akzente, warum lässt Gott das zu? Damit deutlich wird, es ist eine Tatsache, Christus der Retter ist da. Gott bewegt die ganze Welt zu seinem guten Ziel. Und zwar bewegt er die Welt zu der richtigen Zeit. Er spricht in Jesaja 46, was ich sage, das lasse ich kommen. Was ich denke, das tue ich auch. Gott hat nicht Gedanken des Leides über die Menschheit. Er setzt alles dran, um jeden zu sich zu ziehen. Er lädt alle ein in unterschiedlicher Weise. Manchmal durch Krankheit, manchmal durch überraschende freudige Ereignisse, manchmal durch Gedanken für den Nächsten, warum der überhaupt da ist und wie es ihm geht und dass Gott ihn offenbar gesegnet hat. Er ruft in unterschiedlicher Weise. Er hat Gedanken des Friedens und der Liebe. Und weil er solche Gedanken hat, ermöglicht er auch jedem Menschen, in diesen Frieden einzumünden. Es ist nicht nur ein Friede, der global angesagt wird, so ganz allgemein, sondern für jeden Einzelnen speziell da ist, auch für jeden von uns. Jeder soll seine eigene Friedenszuwendung bekommen. Es waren ja wenige Hirten auf den Feldern vor Bethlehem. Ich weiß nicht, wie viele. Aber es braucht nicht sehr viel, um eine Herde vielleicht von 100, von 200 oder 300 Schafen zu bewachen. Vielleicht waren es 5, die dort des Nachts die Herde bewachten. Nur 5 vielleicht. Aber die Aussage, die an sie getätigt worden ist, dass große Freude in ihr Herz kommen soll, weil der Heiland geboren ist. Diese Botschaft galt nicht nur dieser kleinen Gruppe, sondern sollte ausgebreitet werden und breitete sich aus in der ganzen Welt. Denn der Friede Gottes ist für alle da, für jeden Einzelnen, auch für uns. Manchmal haben wir ja verquere Gedanken. Wir warten immer, bis der andere zum Frieden kommt, damit wir auch zum Frieden kommen. Nein, wir persönlich sind gemein. Zuerst immer ich. Ich darf zum Frieden kommen, damit ich auch ein Anstoß zur Friedensgewinnung bei dem Nächsten werde. Ich warte nicht auf den Frieden, den der andere angenommen hat, sondern ich darf heilig egoistisch sein und zunächst den Frieden für mich in Anspruch nehmen. Damit ich auch wiederum ein Botschafter werde dieses Friedens. Denn Gott spricht ja im Psalm 90, kommt wieder, Menschenkinder, kommt, kommt. Und so bin ich dankbar, dass Gott, und ich sage es so ganz persönlich, für mich die ganze Welt bewegt hat, damit ich zum Frieden komme. Er hat den Kaiser Augustus bewegt, zu einer ganz bestimmten Zeit eine Volkszählung durchführen zu lassen. Und damit bewirkt, dass Josef und Maria mit dem noch ungeborenen Christuskind nach Bethlehem wandern mussten. Für mich. Die ganze Welt bewegt für mich. Und so kann jeder das für sich auch sagen. Die ganze Welt ist bewegt worden für dich, dass der Heiland für dich geboren wird. Und zwar gemäß des Wortes, das Gott bereits schon hunderte Jahre zuvor durch die Propheten angekündigt hat. Zu Bethlehem. Zu Bethlehem. Da wird er geboren für dich und für mich. Und dass diese Friedensoffenbarung nicht nur für besondere Menschen gegeben werden sollte, erkennen wir ja auch daran, dass diese Botschaft einfachen Menschen, den Hirten, gegeben wurde. Und dass dieser angekündigte Same auch nicht nur ein bevollmächtigter Mensch werden sollte, der anderen hilft, erkennen wir auch aus dem Wort, was wir gelesen haben, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Jesus Christus war und ist und wird in Ewigkeit Gott sein. Das heißt doch, Gott machte sich selbst auf in Jesus Christus, um dir Frieden zu bringen. Ich glaube, zur Weihnacht sollten wir das ganz neu im Herzen zulassen. Gott kam, machte sich selbst auf, um mir Frieden zu bringen. Mir. Ja, dem anderen, das könnte ich noch verstehen, aber mir, der ich so schlecht war, mir Frieden zu bringen, Der Apostel Paulus sagte auch, und er staunte darüber, ich bin der Größte unter allen Sündern, aber mir ist sogar Barmherzigkeit widerfahren. Gott machte sich auf, mir Herzensfrieden zu geben. Die Erkennungszeichen, die den Hirten genannt worden sind, lauteten ja, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Dieser Friedensbringer, Jesus Christus, erweckt Vertrauen. Und ich denke, dass auch viele Menschen, Hunderte, Tausende, die vielleicht die Geburtskirche in Bethlehem besucht haben und diesen Ort, wo die Geburt stattgefunden haben soll, genau unter Augenschein genommen haben und dachten, so klein war mein Heiland. Ja, dann bin ja auch ich gemeint. So arm war er, als er auf diese Welt kam. Dann kann ich mich doch einreihen. Ich komme hier nicht an die Stelle und in ein Haus eines Aristokraten, wo ich vielleicht mich besonders anziehen muss, wo ich vielleicht anklopfen muss, ob ich überhaupt rein darf, sondern hier ist eine Stelle, wo auch ich zu Hause sein kann. Kind im Stall zu Bethlehem. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist vertrauensvoll. Das will doch heißen, von der Wiege bis zur Bahre, ist hier jemand, der mich versteht? Ist hier jemand, der mein Leben durchlebt und erkennt, welche Anfechtungen ich habe, welche Nöte und mir helfen kann und will? Und so verstehen wir auch dieses Wort im Neuen Testament, wo gesagt wird von diesem Heiland, Jesus Christus, er war versucht, gleich wie wir. Gleich wie wir. Ach, das möchte ich mir immer wieder neu buchstabieren. Er war versucht, gleich wie ich. Aber er kann mir darum auch helfen. Und er hilft mir. Christus, der Retter, ist da. Und er lädt mich ein, das ganze Leben unter seine Führung zu geben. Ich darf sagen, bestimme mein Leben, bestimme mein Herz. Und das Zeichen der Krippe ist doch ein Hinweis, dass Jesus sich selbst zur Speise der Seele geben wollte und gegeben hat. Die Seelenspeise bestand darin, dass er sein Leben zum Opfer gab am Kreuz. Ihr könnt mich essen. Ich bin das fleischgewordene Wort. Ihr könnt mich aufnehmen. So sagt es der Jesus. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat nicht Teil mit mir. Ihr könnt mich essen. Ihr könnt mich aufnehmen. Ich gebe mein ganzes Leben in die Waagschale für dich und für jeden anderen auch. Seine Geburt war zugleich die Bejahung des Opfers am Kreuz. Ich bin gekommen, um Sünder selig zu machen. Es geht bei dem Frieden des Herzens nicht nur um ein Lippenbekenntnis. Ich gebe dir Frieden, ich will Frieden, sondern es geht um einen Zustand. Es geht um einen neuen Zustand. Einen Zustand, den wir selber nicht herbeiführen konnten. Ein Zustand, den nur Gott selbst bewirken und aufrichten konnte. Darum heißt es, wie auch im Propheten Micha, so im Neuen Testament in Epheser 2, er ist unser Friede. Mit anderen Worten, liebe Geschwister und Freunde, wir haben keinen Frieden, wenn Jesus nicht in unserem Herzen geboren ist. Alles andere ist nur ein Scheinfriede, der nur eine gewisse Wegstrecke reicht für bestimmte Situationen. Aber wenn die Stunde kommt, wo dieser unser eigene Friede geprüft wird, ist es aus mit ihm. Dann kommt plötzlich Trauer, Leid, Geschrei hervor. Ungeborgenheit tritt zutage. Er ist unser Friede. Und im Kolosserbrief Kapitel 1 schrieb der Apostel Paulus, er machte Frieden durch das Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst. In diesen Weihnachtstagen soll uns diese Wirklichkeit neu bewusst werden. Dieser Friede soll in uns pulsieren, der unabhängig, und das darf ich auch mit großer Gewissheit sagen, der unabhängig vom Verhalten der anderen ist. Ein Friede, der beständig bleibt, egal was der Mitmensch mit mir tut, der Friede bleibt. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als alles Denken, wenn Christus in mir lebt. Friede für alle. Es hat in unserer Zeit den Menschen so dem Anschein gegeben, als ob der Friede nicht erreichbar sei. Denn man fragt sich ja, und viele fragen sich, wo war denn Gott am Breitscheidplatz? Wo ist Gott in meiner Familiensituation, die so desolat ist? Wo ist Gott im gesellschaftlichen Leben? Warum lässt er, wenn er doch da ist, zu, dass gegen sein Wort unter dem Namen christlich gehandelt wird? Das sind Fragen, die in den Herzen der Menschen pulsieren. Oder wir sprechen sogar manchmal so wie Zion in Jesaja 49, der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat mein Vergessen. Und dann schlagen wir uns mit zeitlichen Situationen herum. Und wie lautet die Antwort, die der Herr gibt? Ist das so? Hat er uns vergessen? Hat er uns verlassen? Jesaja 49, Vers 15 sagt er, kann denn auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Also wir merken, zu Weihnachten sollen wir neu gestärkt werden in dem Bewusstsein, Gott hat uns niemals vergessen. Er hat unsere Stadt nicht vergessen. Er hat unser Land nicht vergessen. Er will sich immer beweisen, neu als der Friedefürst. In unserem Leben, in der Gesellschaft. Er bewegte den ganzen Weltkreis, um uns diesen Frieden des Herzens zu schenken. Ich habe dich nicht vergessen. Wenn Jesus Christus den sündigen Zustand des Herzens verändern darf im Leben eines Menschen, der ja doch auch jetzt die Erfahrung von Weihnachten machen möchte, dann geschieht nicht nur eine Veränderung des Lebens, sondern etwas ganz, ganz Neues. Denn wo er einkehrt, bringt er das mit, was er ist. Wir lesen in der Schrift viele Stellen davon, was Jesus sagt von sich, dass ich bin. Ich bin. Und das bringt er mit. Schon vorneweg, ich bin bei euch alle Tage. Er könnte gesagt haben, ich will alle Tage in deinem Herzen sein. Ich, der ich für dich geboren wurde und mein Leben am Kreuz ließ und den Tod überwunden habe und gen Himmel gefahren bin, ich will täglich bei dir wohnen. Denn er spricht, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, 35. Ich bin das Brot. In seiner Gegenwart haben wir immer eine gesättigte Seele. Haben wir immer Speise genug? Speise genug, die uns froh sein lässt und zuversichtlich sein lässt, trotz der Umstände um uns herum, die nicht so zuversichtlich aussehen. Es gibt ja dieses schöne Wort, es geht alles den Bach runter. Das klingt ja nicht zuversichtlich. Aber wo Jesus Christus, das Brot des Lebens, in mir ist, sehe ich vielleicht äußerlich vorübergehend einen Bach abwärts fließen, aber innerlich bin ich gespeist und da fließt etwas aufwärts. Jesus sagt, ich bin das Licht. Wenn ich in dir wohnen kann, ist es immer hell. Es geht immer weiter, denn das Licht leuchtet auf dem Wege, den Gott uns bereitet hat. Selbst wenn wir durch ein dunkles Lebenstal gehen müssen, wie es der Psalm 23 sagt, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Denn Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich leuchte weiter auf dem Weg, den ich dich sende. Und weiter sagt er in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte zeigt immer den guten Weg. Das bedeutet ja nicht, dass ich den Weg verstehe. Schafe verstehen oft nicht, was der Hirte vorhat. Warum der Hirte gerade sie auf diese Weide treibt. Er hat seine Gründe. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Vertraue doch auf mich und lass dich doch leiten. Lass dich leiten, auch wenn du nicht verstehst, warum du diesen Weg gehen musst, den du jetzt gehst. Es ist der gute Weg, weil Jesus der gute Hirte ist. Er setzt sich immer ein für seine Schafe. Er bewahrt sie vor den Übergriffen des Wolfes, des Satans. Und weiter sagt er, ich bin, wenn ich bei dir wohnen kann, die Auferstehung und das Leben. Ich bin es. In dir pulsiert immer die Auferstehung und das wahre Leben, wenn ich da bin, in Johannes 11, 25. Dieses neue Leben stärkt uns die Gewissheit, dass wir dem Tode nie ins Gesicht sehen müssen, sondern wenn wir abscheiden, schauen wir die Herrlichkeit Gottes. Wir werden dem Tod, wie es der Herr Jesus sagt, nicht begegnen, der Person des Todes, weil in uns die Auferstehung und das Leben pulsiert. Und er sagt, ich bin dieser Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Bei allem Chaos in der Welt will uns der Herr auch heute in dieser Zeit sagen, reg dich nicht auf. Ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Leben in dir. Und das bleibt. Und das bleibt. In seiner Gemeinschaft leben wir jetzt und in Ewigkeit im Frieden. Und diese Frage beantwortet er auch, na ja, was soll ich denn hier tun? Was kann ich denn dem Nächsten Gutes tun? Er sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Die Frucht, die ihr bringen dürft, schaff auch ich. Ich bin es doch. All das spielt sich ab, wenn man nach Bethlehem kommt und vor sich sieht das Kind in der Krippe. Ich bin, dafür bin ich geboren, dafür bin ich gekommen. Ich schaffe in dir die gute Frucht der Liebe, der Freude und des Friedens. Ich schaffe auch in dir die Frucht der Geduld, denn du hast ja keine. Ich schaffe in dir die wirklich echte Freundlichkeit und die Güte. Ich schaffe in dir den Glauben und die Sanftmut und die Besonnenheit. Es hat jemand folgendes mal zusammenfassend geschrieben: Wenn Weihnachten diesbezüglich stattgefunden hat im Herzen, dann bricht Folgendes auf. Dann verhält es sich so: Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt. Man denkt ja immer, wenn jemand stark ist, muss der immer stark sein. Und plötzlich ist er mal schwach. Und dann klagen wir ihn an: Warum hast du das nicht so gemacht, wie wir das gesagt haben? Wenn der Schwache dem Starken auch die Schwäche vergibt. Und wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt. Wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt. Wenn der Laute mal bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will. Wenn der Leise laut wird und der Laute still. Wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß. Wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht darauf zu Geborgenheit gibt, Helles verspricht und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, auch darauf zu, dann, ja dann fängt Weihnachten an. Das ist so eine kleine Darstellung von dem neuen Wesen. Darum sagt Jesus auch triumphierend: Ich bin der König. Ich bin der König und dazu geboren, dass ich von der Wahrheit zeugen soll. Hier verstehen wir, was wir auch im Propheten Micha gelesen haben, Vers 3. Er wird aufheben und auftreten, um zu weiden, was da niederliegt. Er wird auftreten in der Kraft des Herrn. Und er wird im Sieg des Namens seines Gottes sein. Und man wird sicher wohnen. Denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, so weit die Welt ist. Noch wird das Reich Gottes in den Herzen der Einzelnen aufgerichtet, aber später dann auch sichtbar, so weit die Welt ist. Und er wird unser Friede sein. Abraham, Isaak und Jakob wurden die Verheißung jeweils immer neu gegeben. Durch dich und deine Nachkommen soll allen Nationen das Heil widerfahren. Gesegnet werden alle Nationen. Es wurde Isaak gesagt in einer schwierigen Situation, als eine Teure im Lande war. Es wurde Jakob gesagt, als er vor seinem Bruder Esau flüchten musste und nun diese Himmelsleiter sah. Engel Gottes auf- und niederstiegen, wurde ihm gesagt: Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker gesegnet werden. Und dieser Segen wurde sichtbar in Bethlehem. Jesus, der Retter, ist da. Jetzt fragen wir uns natürlich: Was bedeutet es für mich? Habe ich diesen Frieden schon aufgenommen? Auch heute soll zur Weihnacht dieser Zuruf erschallen an jeden Einzelnen: Fürchte dich nicht. Siehe, es ist dir große Freude verkündigt worden. Der Heiland ist geboren. Und diese Freude soll allem Volk widerfahren. Denn dieser Herr sagt: Ich bin Anfang und Ende, A und O, der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich bin die Wurzel des Geschlechts David. Ich bin der helle Morgenstern. Ich komme wieder und ich komme bald. Der Zustand von Weihnachten im Herzen der Gläubigen ist der Zustand der Begegnung mit Gott. Die Freude darauf, ihm begegnen zu können. selbst in schweren Stunden. Und ich möchte da Verse noch eines Liedes zitieren von Jochen Klepper, der ja kein leichtes Leben hatte, große Schwierigkeiten hatte mit seinem Umfeld, mit seiner Ehe, in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber er hat Wahrheiten aussprechen dürfen in dem Lied, was auch in unserem Liederbuch steht. Ich will zunächst etwas von ihm sagen. Er war ja ein Pfarrerssohn. Er ist 1903 geboren in Niederschlesien. Er studierte ja dann in Breslau und dann ließ dieses Studium ihn erkennen, wie schwach diese wissenschaftliche Theologie ist, die da gelehrt wird, bis zum heutigen Tag. Und er hatte eine innere Begegnung dann mit den Aussagen des Reformators Martin Luther und dachte auch darüber nach und war davon erfüllt und ließ nie mehr davon los. Denn die Tiefe und die Ursprünglichkeit dieser Aussagen ließ ihn immer wieder auf den Inhalt der Heiligen Schrift achten. Er war ja tätig als Schriftsteller im evangelischen Presseverband und dann heiratete er eine Jüdin, Hanni Stein. Sie war eine Witwe eines Rechtsanwalts und hatte zwei Töchter. Und das bedeutete für ihn ja angesichts des heraufziehenden Nationalismus die Weichenstellung für das weitere Leben und den frühen Tod. Dass seine Frau zum Glauben an Christus fand, war ihm eine Gebetserhörung besonderer Art. Dem Dichter selbst mutete, so könnte man sagen, Gott einen sehr schweren Weg zu, der in täglichen Tagebucheintragungen festgehalten wurde, die betend und glaubend durchgehaltenen Belastungen schimmern in allen seinen Liedern wieder. Seine letzte Aufzeichnung lautete: Über uns steht das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. Das ist auch Weihnachten und jetzt dieses Lied. Sieh nicht an, was du selber bist, in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Sieh an, was dir heut widerfährt, heut, da dein Heiland eingekehrt, dich wieder heimzubringen, auf adlerstarken Schwingen. Sieh nicht, wie arm du Sünder bist, der du dich selbst beraubtest. Sieh auf den Helfer, Jesus Christ. Und wenn du ihm nur glaubtest, dass nichts als sein Erbarmen frommt und dass er dich zu retten kommt, darfst du der Schuld vergessen, sei sie auch unermessen. Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. Er hält, was er verkündet. Er wird Geschöpf und schafft dich neu, den er in Unheil findet. Weil er sich nicht verleugnen kann, sieh an, nicht deine Schuld mehr an. Er hat sich selbst gebunden. Er sucht, du wirst gefunden. Friede für alle, Einladung zur Weihnacht, diesen Friedefürsten im Herzen zuzulassen. Er ist extra für mich und für dich gekommen und hat die ganze Welt bewegt. Amen.